es hat in fast jedem Land auf der Welt irgendjemand, der eine Rente aus der Schweiz bezieht.
Wie schnell findet die AHV raus, ob es mich noch gibt?
Ein Grossteil von diesen Rentenbezügern ist natürlich nicht allzu weit weg. Und dort ist es, solange es in der EU ist, ist es einfach zum Überweisen.
Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand im Iran würde leben, was macht man denn schon ein sanktioniertes Land?
Genau, das ist jetzt auf einem ganz heiklen Punkt.
Können wir darüber reden, oder ist es... Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler, und dem Olaf Wolfensberger, dem Leiter von der Aufsicht über die AHV. Ab dann, wo wir anfangen zu arbeiten, zahlen wir jeden Monat einen Betrag in die AHV ein. Aktuell zahlt die AHV jedes Jahr 50 Milliarden Franken aus. Ich habe mich gefragt, wie schiebt man so viel Geld in der ganzen Schweiz und im Ausland umeinander? Mich nimmt auch Wunder, wie das grösste Sozialwerk der Schweiz funktioniert, mit allen aktuellen Herausforderungen. Bei einer Volksabstimmung hat ja eine Mehrheit die 13. AHV-Rente angenommen. Die wird im 2026 zum ersten Mal ausgezahlt. Das heisst, ein Berechnungs- und Auszahlsystem, das sich über Jahre etabliert hat, muss man neu bauen und dafür sorgen, dass pro Jahr etwa 4,3 Milliarden Franken zusätzlich ausgezahlt werden. Ja, es gibt ganz viel zu bereden über die AHV, wie die eigentlich funktioniert und wer eigentlich dafür sorgt, dass das so funktioniert. Darum rede ich mit dem Olaf Wolfensberger. Er ist der verantwortlich dafür ist, dass mit dem ganzen Geld nichts schief läuft. Olaf, schön bist du da.
Ja, danke vielmals für die Einladung und dass du dich für das eigentlich trockene Thema interessierst. Auf den ersten Blick klingt ja AHV immer als angestaubt und ein bisschen kompliziert. Aber es ist eine unglaublich spannende Materie und es ist mitten aus dem Leben. Und wie du gesagt hast, alle sind betroffen.
Mhm. Also mir sind meistens die Themen, wo ich auf den ersten Blick denke, das ist doch langweilig, das finde ich meistens die spannendsten. Ich habe mich gefragt, jemand, der mit so vielen Zahlen zu tun hat im Beruf wie du, was fasziniert dich an den Zahlen?
Zahlen haben irgendwie immer zu mir geredet. Ich habe immer einen guten Zugang dazu und sie gut verstanden. Jetzt in dem Fall bei der AHV hat sie ja auch einen guten Zweck dahinter. Also es ist eine von den wichtigsten Aufgaben, die wir in unserem Land sicherstellen müssen, dass alle eine Altersrente haben, auch alle, die uns brauchen, eine Invaliderente haben. Und mein Teil ist jetzt da drin, ich habe ja das nicht alles erfunden, das ist ja schon 80-jährig, sondern meine Aufgabe ist, sicherzustellen, dass das, was in den Gesetzen gilt, heute gilt, auch einheitlich in der ganzen Schweiz so umgesetzt wird.
Dann starten wir doch mit dem Deep Dive in die AHV. Eine Mehrheit der Bevölkerung hat der 13. AHV-Rente zugestimmt. Mal die ganz grosse Frage am Anfang. Wie schafft man es, dass dann im Dezember pünktlich und der richtige Betrag von dieser 13. Rente ausgezahlt wird?
Die meisten kennen das ja mit dem 13. Lohn. Die haben das Gefühl, das ist ganz etwas Einfaches. Aha. Müssen wir einfach noch schnell den 13. auszahlen. Jetzt haben wir es ja ein bisschen spezieller, weil in dem Initiativtext ist gestanden, die Altersrentnerempfänger. AHV ist ja schon Alters- und hinterbliebene Renten. Also der Initiativtext hat schon einen Teil von diesen Empfängern ausgeschlossen. Und es geht nur um die Altersrente. Und jetzt ist auch die nicht so, dass einfach alle die Gleichrenten bekommen, sondern die wird mit ganz vielen individuellen Faktoren ermittelt. Und wir haben 60'000 Mutationen bei den Rentenberechnungen pro Monat. Das sind rund 720'000 Mutationen, die also Neuberechnungen oder auch Abgänge von Renten im Jahr.
Wow, also kannst du mal kurz sagen, eine Mutation, was ist das konkret?
Die klarste Mutation ist jemand, der ein neuer Rentner wird, wird sie von Grund auf neu berechnet. Jetzt ist es aber so, dass wenn man ein Ehepaar ist, dann wird es im Ehepaar hinein plafoniert. Also die Rente wird individuell berechnet und dann wird sie aber aus 1,5-fachen Maximum plafoniert. Also wenn der erste Ehepartner Rentner wird, dann ist nur auf seine Basisberechnung durchgeführt worden. Und sobald der zweite dazukommt, gibt es eine Neuberechnung über beide. Und dann wird also seine bisherige mutiert. Jetzt kann es auch noch sein, dass man zum Beispiel, gerade zum Beispiel als selbstständiger Werbende, geht es länger, bis die Beiträge definitiv abgerechnet sind, weil das ist abhängig von der Steuerdeklaration und von der Steuereinschätzung. Und man ist dann vielleicht schon lange hat man als Rentner angefangen, bis die letzten Einkommen definitiv veranlagt sind. Und wenn die anders sind als das Konto, das man es gemacht hat, dann gibt es noch eine Neuberechnung, weil jetzt die definitiven Einkommen zur Verfügung sind.
Olaf, das klingt alles schon jetzt unglaublich komplex, aber auch vielfältig, was du machst und du solltest eine Übersicht darüber haben. Ich sage, es wird heute vielleicht ein bisschen technischer als auch schon, aber so wie ich dich kennengelernt habe bis jetzt, es lohnt sich, dran zu bleiben. Die aktuellste Sache, die 13. AHV-Rente, die sollte eingeführt werden, jetzt dieses Jahr. Wie schafft man das, dass so eine Rente pünktlich und mit dem richtigen Betrag Ende Jahr ausgezahlt wird?
Bei der 13. Rente wird exakt ein Zwölftel von der Summe von dem, was man auszahlt bekommt über das ganze Jahr, auszahlt. Das heisst, wenn man keine Änderung hat, wenn man keine Mutation hat während dem ganzen Jahr, dann ist die 13. Rente gleich hoch wie die vom Dezember. Mhm. Wenn man jetzt aber eine oder mehrere Mutationen gehabt hat im Laufe des Jahres, dann ist es exakt ein Zwölftel von der Summe von dem, was man bisher bezogen hat. Und damit man das kann ermitteln und vor allem, dass man es auch immer wissen, haben wir haben 3 Millionen Rentner und Rentnerinnen. Und für das haben wir jetzt 3 Millionen Konten eröffnet, um jeden Monat die Abgrenzungen können buchen. Also bei jeder Monatsrentenauszahlung wird ein Zwölftel von der aktuellen Rente auf das Konto gebucht und abgrenzt.
Aber wir haben einfach mal schnell 3 Millionen Konten eingerichtet, um einfach super können buchführen, immer wieder, wenn jetzt allenfalls jemand frisch Rentnerin wird oder Ehepartnerin oder zukommt als Rentnerin, dass das alles einfach wirklich stimmt und exakt ein Zwölftel ist am Schluss, um man kann auszahlen. Wie führt man denn 3 Millionen Konten?
Ja, wir arbeiten ja alle mit elektronischen Systemen und die Buchhaltungssysteme müssen so eingerichtet werden, dass es für jeden AHV-Rentner und jede AHV-Rentnerin auf ihrer AHV-Nummer drauf so ein Abgrenzungskonto gibt. Das ist ein Haufen Arbeit, um es zu eröffnen, weil zum Konten an sich eröffnen, da braucht es noch einen Menschen, der das macht, um sie nachher zu buchen. Da ist sehr vieles automatisiert. Und trotzdem muss es immer kontrolliert werden. Also jeden Monat ein Zwölftel von der jetzigen Rente. Sie wird nur ausgezahlt im Dezember, wenn die Person im Dezember noch lebt. Aha. Also es gibt auch separate Konten, wenn man vorher stirbt, dann wird es wieder zurückgebucht. Und wir müssen ja können eine Auskunft geben, wie viel, die Frage wird ganz sicher kommen auf der politischen Seite, wie viel Rentenansprüche sind im Laufe des Jahres mal gut geschrieben worden und wieder verfallen. Wir haben das System so gebaut, dass wir das jederzeit mit ein, zwei Monaten Verzögerung die Auskunft geben können.
Wie schnell findet die AHV raus, ob es mich noch gibt?
Wenn es bei der Gemeinde gemeldet ist, dann innerhalb von einem Tag.
Okay.
Das ist in früheren Zeiten hat es dort manuelle Prüfungen gebraucht oder hat gemeint, dass wir über Wachen und die Ausgleichskasse hat das immer wieder nachfragen müssen. Inzwischen ist das Zivilstandsregister und das Rentenregister, die sind miteinander verknüpft im Hintergrund und Zivilstandsänderungen und eben auch Todesfallmeldungen, die werden sofort weitergegeben. Also die Ausgleichskasse kommt das innerhalb von einem Tag als Bescheid über. Und es ist also nur noch dann, wenn der Todesfall gar nicht gemeldet wird, wo das nicht würde stattfinden. Also wenn es ein Vermisstfall ist oder so, wo einfach das noch nicht geändert ist im Infostar, im Zivilstandsregister.
In der Bundesverwaltung ist man immer auch abhängig davon, von den Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden. Jetzt gerade die Einführung von der 13. AHV-Rente, kann man eigentlich sagen, rein für schweizerische Verhältnisse, ist relativ spontan abgelaufen. Also da ist das Ja gekommen und dann meiner Erinnerung nach hat der Bundesrat relativ spät entschieden, wie das konkret aussehen soll. Wie könnt ihr arbeiten, wenn ihr auf politische Entscheide warten
wollt? So, die Wahrnehmung von außen ist, es ist spät. Die Wahrnehmung von innen ist, es hat wahnsinnig schnell müssen gehen. Es hat ja schon Stimmen gegeben, die sagen, wieso ist denn die 13. Rente nicht schon im 25. ausgezahlt worden. Das ist schon im Initiativtext, ist ab 26 vorgesehen gewesen.
Ja, also ich habe es nicht als Vorwurf gemeint, sondern ich habe gefunden, so, hey, ich finde es wirklich recht zügig, wie das gelaufen ist.
Es ist zügig gelaufen und es hat einen Haufen interne Absprachen gebraucht und natürlich auch von unserer Seite Vorschläge, aber letztendlich zuerst Handlungsrichtlinien vom Bundesrat. Wie wird, das ist ein politischer Entscheid, wie wird man das umsetzen? Dass man es umsetzt, ist klar. Die Frage ist, wie macht man das? Und wenn die grossen Leitlinien mal gesetzt sind, fängt es nachher an, wie macht man das jetzt technisch? Eben gerade zum Beispiel dann auch systemtechnisch und mit der Buchhaltung. Das kann man ja erst dann programmieren, wenn die grossen Linien gesetzt sind. Der Teil, der Auszahlungsteil, der ist jetzt mit fast allen Aspekten unter Dach und Fach. Wir haben noch so ein paar Punkte, wo wir noch kontrollieren müssen. Wir haben zum Beispiel einen Haufen Kontrollen eingebaut bei dem Auszahlungsprozess von der Renten. Eben 3 Millionen Renten, über 4 Milliarden pro Monat. Und dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass niemand sie doppelt überkommt und dass sie nicht irgendwie, dass nicht irgendwelche gefälschte Renten irgendwo hingehen. Also hat es bei dem Auszahlungsprozess mit der Postfinanz hat es ganz einen Haufen Kontrollen drin. Unter anderem eine, dass die Rente nicht zweimal ausgezahlt wird im gleichen Zahlungslauf. Und das ist jetzt genau so ein Punkt. Wenn man dann die 13. Rente auszahlt, muss man jetzt technisch schauen,
entweder, das System nicht falsch anschaut und sagt, kommt nicht. Und da sind alle Rentnerinnen quasi pisst, weil sie finden, ja super, jetzt kommt die 13.
Genau, gar nicht. Jetzt kommt gar keine, weil jetzt blockiert es alles. Also wenn man sie zusammenzählt und die 12. und die 13. als einen Betrag überweist, dann ist es gar kein Problem. Wenn man sie zwei verschiedene Zahlungsläufe macht, dann sollte es auch gehen. Ganz schwierig wird es, wenn sie im gleichen Zahlungslauf zwei Zahlungen für die gleiche Person sind. Dann ist das heute etwas, was nicht ausführen würde bei Postfinanz.
Oh, das heisst, das müssen wir noch lösen jetzt, bis im Dezember?
Genau, wir sind auf gutem Weg, dass wir eben genau die Lösung nicht wählen, die anschlägt. Aber das sind zum Beispiel so Punkte, wo man im Hintergrund alles muss durchspielen und regeln muss. Und wir können es ja nicht live testen.
Ja, und einfach sagen, dünnst du wieder zurück überweisen.
Genau, also es muss...
Oder einfach einen Stutz überweisen, ist auch noch viel, wenn es so viele sind, oder?
Ja, wir würden dann Millionen. Alle 2 Franken überweisen.
Ah, stimmt, ja.
Das wären schon 6 Millionen.
Ja.
Es ist, also bei uns sind die Zahlen sofort gross.
Ja, das ist nicht so schnell, wie wir auch ein bisschen umeinander twinten.
Ja, genau, oder? Also so 3 Millionen Renten twinten, das... Das wird schwierig in den Tests. Natürlich haben wir ein Testsystem und können dort auch vieles machen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass das alles geht. Wir sind jetzt doch noch ein paar Monate im Vorlauf.
Das freut mich, dass du zuversichtlich bist. Nur weil du sagst, testen, wir haben einen Kuchen vor uns. Ich würde vorschlagen, bevor wir noch tiefer eintauchen, lass uns doch mal den Kuchen testen.
Ja, sehr gern.
Du hast mir gesagt, du hättest gerne Bier. Ich habe darum einen Bierkuchen gemacht mit Pistazienmus unten durch.
Das klingt sehr gut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist gut. Das ist süß.
Schwierig für dich, wenn es zu süß ist.
Ah, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich bin zwar mit zunehmendem Alter eher auch wieder auf salzig, aber süß habe ich noch nicht abgegeben.
Ich glaube auch für das AHV-Alter gut verträgliche Kuchen. Mit den Birnen, die schön saftig weich sind. Und ein Pistazienmus unten durch, wo man einfach so kann.
Genau, man kann es auch gut essen. Ja, an den könnte ich mich noch gewöhnen. Dann.
Du hast erzählt von dieser 13. AHV-Rente, die wir jetzt so neu auszahlt das Jahr. Die Finanzierung ist ja noch nicht so wirklich gesichert. Wie kommt man überhaupt zu diesen 4,3 Milliarden, die man dieses Jahr mehr braucht? Ich nehme an, die AHV-Gelder sind also eigentlich alle langfristig investiert und jetzt muss man plötzlich irgendwie ein bisschen mehr Kohle rausholen. Wie macht man das?
Also jetzt hast du einen guten Punkt. Das eine ist ja die Finanzierungsquelle, dass dann wirklich mal noch zusätzlich Geld von außen ins AHV-System reinkommt. Das ist der Teil, wo die Politik muss regeln muss, wo es Vorschläge hat, aber noch keine Entscheidungen. Dort habe ich es jetzt wieder entspannter, weil ich bin für die technische Umsetzung, wenn es entschieden ist. Wenn es noch keine zusätzlichen Geldmittel gibt, und
das ist jetzt der Fall, oder?
Das ist absehbar, dass das jetzt nicht stattfindet. Also gibt es das Geld noch nicht. Der AHV verfügt über den AHV-Fonds. Das ist nach Gesetz, hat es dort einen Jahresumsatz an Reserve drin. Und der ist genau dazu da, um Schwankungen können auffangen.
Also Jahresumsatz ist etwa 50 Milliarden?
Wir reden von 50 Milliarden im Jahr. Gut 50 Milliarden inzwischen. Und natürlich ist das nicht einfach auf dem Sparkonto, sondern das ist angelegt, und zwar möglichst so, dass es auf der einen Seite sicher ist, auf der anderen Seite aber auch höhere Erträge. Da gibt es eine eigene Anstalt, die für das zuständig ist. Das ist CompenSwiss. CompenSwiss verwaltet die 50 Milliarden. Sie macht das auch für die IV und für den EO-Fonds und hat das Ziel, möglichst viel Erträge zu erwirtschaften. Jetzt gibt es keinen anderen Weg, als von diesen Anlagen, die man irgendwo im März getätigt hat, die aufzulösen, sodass im Dezember 4,3 Milliarden zusätzlich an Liquidität zur Verfügung stehen. Einfach so zum Vergleich, in der Bilanz Ende Jahr 2024 ist etwa eine Viertelmilliarde an Liquidität bei der CompenSwiss oder beim AHV-Fonds und der Rest war angelegt. Es ist also die grosse Kunst, und sie machen das hervorragend, die grosse Kunst von CompenSwiss, dass in diesen ganzen Geldflüssen, die da täglich hin und her stattfinden, so viel wie möglich davon können gewinnbringend anzulegen, aber jederzeit genügend Liquidität zur Verfügung zu haben, dass dann eben die Renten und andere Leistungen können gezahlt werden.
Du hast auch gesagt, die AHV hat ja noch ganz viele andere Aufgaben. Machen wir jetzt zwar gerade noch mal ein neues Fass auf, aber ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, 538 weitere Aufgaben hat die AHV sonst noch. Ja. Nur ganz kurz, um dort den Überblick zu haben. So, was sind noch zwei, drei andere, die die AHV auch noch hat?
Genau. Also es sind die AHV-Ausgleichskassen, die die 538 anderen übertragenen Aufgaben ausüben. Das sind zum Beispiel Familienzulagen. Aber es ist auch so, dass ein Haufen Berufsverbände noch zusätzliche Leistungen erbringen. Wenn man zum Beispiel EO bezieht, weil man im Militärdienst war, dann gibt es dort 80% vom letzten versicherten Lohn. Und dann gibt es Berufsverbände, die eine eigene Versicherung geschaffen haben, die dann das noch ergänzt auf 100%. Oder die einen Ausbildungsfonds betreiben. Es gibt aber auch solche ausübertragene Aufgaben, bei den kantonalen Ausgleichskassen zum Beispiel, dass sie die individuelle Prämienverbilligung an die Versicherten auszahlen. Auch dort reden wir von mehr als einer Milliarde. Es gibt Kantone, die haben die Alimentenbevorschussung den Ausgleichskassen übertragen. Und bei ganz vielen wird Ergänzungsleistung auch über die AHV-Ausgleichskasse auszahlt. Was auch viel Sinn macht, weil es einen direkten Bezug zueinander hat.
Also ganz viele zusätzliche Aufgaben auch noch drin, Flüsse bei der AHV-Ausgleichskasse. Und da reden wir jetzt immer von diesen 50 Milliarden, die so in einem Jahr hin und her geschoben werden. Ich habe mich noch gefragt, sagt das sind noch die Konten in der Schweiz, aber da gibt es ja auch Menschen, die vielleicht mal in der Schweiz geschafft haben und dann auf Pensionierung wieder zurückgegangen sind, vielleicht in das Land, wo sie geboren worden sind oder sonst ausgewandert sind. Wie überweist man Geld ins Ausland? Ich stelle mir das komplexer vor, als jetzt einfach bei einer schweizerischen Überweisung.
Absolut, das ist es. Also noch ganz schnell, die 50 Milliarden, das betrifft allein nur die AHV-Leistungen. Es hat dann noch einen ganzen Haufen anderes, was eben darüber fließt, wo auch alles in Milliardenbeträgen ist. Aber mit den 50 Milliarden ist die AHV der grösste Teil.
Also alle Renten sind die drin?
Alle Renten, ja. Genau. Jetzt, ins Ausland, das ist ein sehr wesentliches Thema bei der AHV, weil von diesen 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner ist 1 Million hat einen Wohnsitz im Ausland. Aha. Das sind natürlich zum einen Schweizer, die in der Pensionierung ausgewandert sind. Aber es hat auch natürlich einen Haufen, ganz einen Haufen Grenzgänger, die gar nie in der Schweiz gewohnt haben, aber lange in der Schweiz geschafft haben. Und dann gibt es auch, es gibt sogar Leute, die haben noch gar nie in der Schweiz gewohnt und geschafft, sind aber verheiratet gewesen mit einem Schweizer, der nun dazwischen gestorben ist. Und jetzt gibt es noch Waisen- und Witwerrenten, wo ins Ausland ausgezahlt werden. Ein Großteil von diesen Rentenbezügern ist natürlich nicht allzu weit weg. Und dort ist es, solange es in der EU ist, ist es einfach zum Überweisen.
Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand im Iran würde leben, was macht man dort? Schon ein sanktioniertes Land?
Genau, das ist jetzt auf einem ganz heiklen Punkt.
Können wir darüber reden? Oder ist es...
Wir können darüber reden. Ja. Das ist tatsächlich eine grosse Herausforderung.
ich sehe deine Stirn falten. Das ist eine grosse Herausforderung, also eine riesige Herausforderung in diesem Fall.
Ist eine riesige Herausforderung, weil es gibt, die Banken sind ja dort wie abgehängt vom internationalen Zahlungsverkehr. Man kann nicht einfach überweisen. Und dort ist immer die grosse Diskussion oder der grosse Punkt ist, wenn man es technisch kann, heisst das nicht, dass man es auch darf machen. Aha. Also ist es jetzt, wenn eine Person selber sanktioniert ist, wie ist es dann dort? Aber jetzt in unserem Fall, bei den Rentenbezügern, ist es in der Regel, sind die Personen an sich selber nicht sanktioniert, sondern es geht wirklich wie kommt es dort hin? Und meistens ist auch nicht einfach alles sanktioniert, sondern sind zum Beispiel einzelne Banken oder gewisse Funktionsträger sanktioniert. Und jetzt gerade im Beispiel vom Iran, da geht es effektiv nur mit Hilfe von der Schweizer Botschaft. Also da muss auch uns auch das EDA helfen, dass wir die Rente können auszahlen.
Also ihr gebt das Geld zuerst der Schweizer Botschaft im Iran, quasi über ein Schweizer Konto, und dann müssen die Leute das dort quasi abholen.
Wie es ganz genau auszahlt wird, das kann ich nicht einmal sagen. Ich mache das nicht selber. Yeah. Ja, es ist für den Iran ist es tatsächlich ein Balanceakt, ja. dass man das kann auszahlen. Bei Russland zum Beispiel ist es einfacher, weil bei Russland gibt es immer noch intakte Bankbeziehungen. Es gibt ja auch Sachen, die nicht sanktioniert sind, die können gezahlt werden. Und bei Russland ist es jetzt effektiv so, jetzt sind einzelne Banken sanktioniert, aber nicht alle. Und dort gibt es dann teilweise die Lösung, dass die Rentenbezüger, die in Russland oder Weißrussland wohnen, entsprechend zu einer Bank gehen müssen, die nicht sanktioniert ist. Und dann ist es kein Problem zum Auszahlen. Mhm. Aber um das alles herauszufinden und Ajour zu halten, das ist natürlich eine Herausforderung. Aus dem Grund haben wir auch, alle Auslandszahlungen finden nur ausschließlich über die Schweizerische Ausgleichskasse statt. Die ist speziell dafür da, die Auslandüberweisungen durchzuführen. Und das sind auch wirklich die Spezialisten, die dann das im Griff haben, in welchem Land welche Überweisungsmöglichkeiten gehen. Es hat in fast jedem Land auf der Welt irgendjemand, der eine Rente aus der Schweiz bezieht.
Ja.
Also wir reden da von rund 100, ich glaube es sind 189 Länder in der letzten Statistik, die ich gesehen habe, wo irgendjemand wohnt, der eine Rente bezieht.
Politik knusprig und süß, das ist der Politkuchen. Ich möchte dazu beitragen, dass mehr von uns bei unserer Demokratie mitmachen. Wenn du mithelfen willst, dass es den Politkuchen weiterhin gibt, danke für deinen Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Als Dank für den Support schicke ich dir das aktuelle Kuchenrezept zum selber nachbacken. Die AHV-Rente ist ja da wirklich zur Existenzsicherung. Das heisst, es ist unglaublich wichtig, dass die Rente wirklich immer on time ausgezahlt wird. Es hat doch mal den Fall gegeben, dass Renten in der Schweiz nicht ausgezahlt worden sind. Ich glaube, die neue Aargauische Bank, die aufgekauft worden ist von der Credit Suisse, Und dann haben die Rentenzahlungen nicht mehr funktioniert. Was war dort genau das Problem, dass plötzlich auf einen Schlag ganz viele Renten in der Schweiz nicht mehr ausgezahlt werden
können? Genau, du bist gut informiert. Die neue Aargauer Bank ist eine Tochtergesellschaft von der Credit Suisse. Ist vor mehr als 10 Jahren und mittlerweile in Credit Suisse integriert worden. Also hat nicht mehr als eigenständige Bank existiert. Und wir haben ja die IBAN-Nummer, die internationale Bankkontonummer. Und die wechselt, wenn irgendwo etwas in der...
Wenn es eine neue Bank gibt.
Wenn es eine neue Bank gibt, dann wechselt die, weil da hat es Elemente drin, wo man eigentlich die Bank kann identifizieren. Und dazwischen ist auch Credit Suisse in die UBS gegangen. Also das heisst, es hat einen zweiten Wechsel gegeben. Ja. Und Banken kennen das. Es gibt etwa die, auch wo QR-Code Einzahlungsschein eingeführt worden sind, hat man an vielen Orten die IBAN-Nummern müssen wechseln. Und sie haben dann wie eine Postumleitung eingerichtet. Und das hat immer funktioniert. Und jetzt hat die UBS entschieden im Mai letzten Jahr, dass das jetzt nach mehr als 10 Jahren nicht mehr nötig ist. Die ursprüngliche Umleitung von der neuen Aargauer Bank auf Credit Suisse und dann von dort auf die UBS aufrechtzuerhalten, weil man genug Zeit hatte, um die Kontonummern jetzt mal anzupassen. Und dann haben wir festgestellt, sie haben das gemacht. Sie haben es schon angekündigt, mehrfach, aber sie haben das gemacht und allein im Kanton Aargau haben dann 6'000 Renten nicht können ausgezahlt werden, weil das Konto nicht mehr existiert hat. Also die Auszahlung hat stattgefunden auf Seite AHV, aber die Empfängerbank war nicht mehr da gewesen, Adresse unbekannt.
Ja, schwierig.
Das ist sehr schwierig. Das gibt auch sofort sehr, sehr viele Rückmeldungen.
Und das heisst natürlich, ihr seid schuld, obwohl ihr nicht schuld sind.
Genau, die Ausgleichskasse hat nichts falsch gemacht, aber sie hat es nicht können auszahlen. Und dann ist natürlich der erste Adressat für die Reklamationen. Es haben dann alle gut reagiert. Also die Bank hat die Postumleitung sofort wieder reingetan. Man hat die Auszahlungen können adressieren und auszahlen und ist jetzt natürlich auch dran, die Konten zu aktualisieren. Das betrifft übrigens nicht nur die AHV, aber bei der AHV hat man es als erstes gehört in der Presse. Ja. Sind auch alle Lohnempfänger oder alle anderen, die jetzt ein Konto haben und eine Zahlung überkommen, haben sie eben nicht mehr bekommen, falls sie nicht rechtzeitig schon die neue Bankkontonummer angegeben haben. Ja, das sind so die Sachen. Unsere Arbeit, die merkt man in der Öffentlichkeit immer nur dann, wenn es nicht funktioniert hat. Wir zahlen jeden Monat 3 Millionen Renten aus und es funktioniert immer. Wir haben für das ganze Jahr immer einen Plan. Jede AHV-Ausgleichskasse muss sagen, an welchem Tag macht sie die Rentenhauptauszahlung. Und es sind nicht alle am gleichen Tag, aber die allermeisten sind in der ersten Arbeitswoche, in den ersten Arbeitstagen vom neuen Monat. Es muss im laufenden Monat sein. Nach AHV-Gesetz wäre es bis am 20. vom Monat, aber man zahlt sie in der Regel irgendwo in den ersten paar Tagen vom Monat aus. Das ist mit CompenSwiss abgesprochen, weil die müssen ja genau dann Hunderte von Millionen an selben Tag via zentrale Ausgleichsstelle zu dieser Ausgleichskasse überweisen, damit dort die Rentenzahlung kann stattfinden. Das ist also über 4 Stufen am gleichen Tag mit dem gleichen Valuta, wo das ausgezahlt wird.
Du darfst auch ein Stück Kuchen haben dazwischen, gell? Weil es ist, also ich weiss, für dich ist es ja Alltag, aber es ist vielleicht so nach dem Stück Kuchen fände ich es auch spannend, noch so, vielleicht so ein paar Quick Facts über die AHV.
Quick Facts?
Quick Facts zur AHV. Die AHV funktioniert nach dem Umlageverfahren. Kannst du mir erzählen, wie funktioniert das Umlageverfahren genau?
Genau. Das Umlageverfahren bedeutet, dass die heute auszahlten Renten durch die heute eingenommenen Beiträge finanziert werden. Mhm. Also von diesen gut 50 Milliarden Renten, das ist nicht so, dass man sich mit den Beiträgen das alles anspart und erst dann, wenn ich Rentner werde, dann ruft man das ab meinem Sparkonto ab, sondern das Geld, das wir heute einzahlen, das wird direkt verwendet für die Rente von heute. Die Lohnbeiträge langen nicht.
Wie viel zahlt man Lohnbeitrag?
5,3% ist mit IV und EO-Beitrag zusammen. Aha. Dann ist es 5,3. Das nennt man allgemein die AHV-Beiträge.
Wie hoch ist AHV selber?
Der Arbeitgeber zahlt nochmal gleich viel. Dann sind wir bei 10,6. Von diesen 10,6 ist 8,4 betrifft AHV. Mhm. Also 4,2% ist der AHV-Beitrag, den der Arbeitnehmer zahlt.
Danke für die Präzisierung noch mit den anderen Beiträgen.
Genau, ja, es ist, gleichzeitig wird ja noch die ALV, die wird auch noch über den Kanal einkassiert. Mhm. Und das sind nochmal rund 7 Milliarden, die auch über die AHV-Ausgleichskasse und die zentrale Ausgleichsstelle am Schluss zum ALV-Fonds beim SECO gehen. Wir haben die Aufgabe oder die Auflage, dass die AHV-Ausgleichskasse, die jeden Tag kommt ja dort Geld rein, dass jeden Tag abliefert an die Zentrale. Also das Konto wird eigentlich, die Beiträge werden immer auf null also überwiesen und dann von dort an Compenswiss, damit die möglichst viele Anlagen können tätigen. Es ist also nicht so, dass die Ausgleichskasse selber das Geld behaltet und selber den Zinsertrag noch generieren kann, sondern es soll alles am Fonds zugute kommen. Gleichzeitig kann sie aber jederzeit Geld bestellen für die Auszahlungen. Weil neben der Rentenhauptauszahlung haben wir ja noch einen Haufen andere Auszahlungen, die dann individueller stattfinden. Zum Beispiel bei der EO oder auch IV-Taggelder oder teilweise auch bei Neurenten oder Rentennachzahlungen oder so. Die finden. Da warten wir dann nicht, bis nächstes Mal ein Rentenlauf ist, sondern das machen wir dann gerade sofort.
Wie viel zahlt man ein, wenn man jetzt eine Arbeit hat, wo man keinen Lohn dafür bekommt?
Also wenn man eine Arbeit hat, wo man keinen Lohn bekommt, dann ist man aus AHV-Sicht eine nichterwerbstätige Person. Aha. Und als nichterwerbstätige Person hängt es ab vom Vermögen. Wenn man jetzt ein Student ist, der nicht schafft, sondern eben studiert, dann ist meistens auch noch nicht so viel Vermögen drum. Und bei den Studenten oder auch bei Sozialhilfebezügern, dort ist es der Minimalsatz. Der ist rund 500 Franken im Jahr. Er kann aber raufgehen bis 25'000 Franken, ungrad. Wenn es zum Beispiel eine früh pensionierte Person ist, die 8 Millionen Vermögen hat, dann wird man eben auf dem Vermögen abgerechnet und nicht auf dem Ertrag, also nicht auf dem Einkommen. Dort muss man auch dazu sagen, dass Rente, die man schon bezieht, zum Beispiel eine Überbrückungsrente vom BVG, dass das dann in ein Vermögen umgewandelt wird. Also man tut die jährliche Rente nehmen und sagt, das müsste eigentlich für 20 Jahre lange, wenn man das virtuell als Vermögen bezogen hat und nicht als Rente, müsste es 20-fache sein und das gibt dann das virtuelle Vermögen, das als Grundlage ist, zusammen mit dem steuerbaren Vermögen für die Basis für Nichterwerbstätige. Wenn man geheiratet ist und die andere Person schafft, dann ist man selber nicht mehr beitragspflichtig, dann ist man versichert über den Ehepartner oder die Ehepartnerin.
Wenn man die 500 Franken ungrad pro Jahr einzahlt, dann hat man keine Beitragslücke?
Dann hat man keine Beitragslücke, genau.
Und das schnallt die AHV selber? Also die schicken einem selber eine Rechnung als Student? Ich weiss das gar nicht, oder muss man sich da melden?
Bei den Studenten ist es so, dass die Ausgleichskasse vom Sitzkanton von der Studieneinrichtung jedem Student so eine Aufforderung schickt oder eine Rechnung schickt. Oder mindestens ein Anmeldeformular. Und man weist alle darauf hin, dass wenn man nicht sonst irgendwo arbeitet, man die nicht erwerbstätigen Beiträge muss zahlen. Ein grosser Teil der Studenten hat noch irgendein anderes Einkommen. Und wenn die 500 Franken ungrad dort erzielt werden an Beiträgen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen, dann muss man nicht mehr selber nachzahlen. Und wenn man das überkommt und ignoriert, dann hat es ein Potenzial, dass es noch eine Lücke gibt.
Kann ich jederzeit Einsicht haben, wie viel ich angespart habe oder ob ich eine Lücke habe?
Es ist jederzeit möglich, so einen, wir nennen das individuelles Konto, die Abkürzung ist IK, so einen IK-Auszug.
Kreative Abkürzung.
Ja, genau. es ist jederzeit möglich, von seinem individuellen Konto einen Auszug zu verlangen. Das kann man ganz einfach machen im Internet. Man muss seine AHV-Nummer kennen und dann den Namen und Adressen angeben. Und dann wird das heute per Post heimgeschickt, innerhalb von ein paar Tagen. Dort ist eins zu eins das drauf, wo bei der AHV-Ausgleichskasse geführt wird auf dem individuellen Konto. Also man sieht dann dort die GOATs, die Abrechnungsnummern, wo der Arbeitgeber darüber abgerechnet hat für, und man sieht, welches Jahr, was für eine Periode und welchen Betrag.
Wenn ich jetzt eine Lücke habe, kann ich die im Nachhinein noch ausgleichen?
Bis zu 5 Jahren, ja.
Oh, okay.
Und nachher ist es verjährt. Nachher geht das nicht mehr mit Einzahlen. Was es gibt, ist, wenn man schon vor 20 Jahren angefangen hat zu arbeiten, zum Beispiel eine Lehre gemacht hat, und man dort auch schon AHV-Beiträge abgerechnet hat, dann gibt es 3 Jahre, die als sogenannte Jugendjahr zählen. Die sind normalerweise nicht rentenbildend. Wenn man aber irgendwo eine Lücke hat, später, kann man mit diesen Jugendjahren das füllen. Und was auch neu ist jetzt mit der Rentenreform, man kann auch über das Rentenalter raus weiterarbeiten. Und mit diesen Jahren, die man dort noch generiert, kann man die Lücken auch füllen. Aber es lohnt sich, zwischen denen so einen Auszug zu bestellen. Man kann nur dann nachzahlen, wenn man auch die versicherten Eigenschaften gehabt hat, also wenn man gar nicht in der Schweiz war. Also weder Wohnsitz noch Arbeitsort in der Schweiz gehabt hat und an einem anderen Ort versicherungsmäßig unterstellt war, dann kann man nicht nachzahlen. Mhm. Das ist auch noch wichtig. Also wir haben das gerade letzte auswerten lassen und Leute, die wirklich in der Schweiz waren, haben kaum mehr solche Lücken. Es hat immer noch viele, die keine Vollrente haben, also weil sie eben nicht die volle Beitragszeit haben. Das sind natürlich all die, die erst irgendwann im Laufe des Lebens in die Schweiz eingereist sind und sich erst ab dann haben können versichern. Die werden nicht auf 44 Beitragsjahre kommen, wenn sie zum Beispiel erst mit 35 in die Schweiz gekommen sind. Aber sonst ist es nicht mehr das grösste Problem, das wir haben.
Lass uns doch dann über das grösste Problem reden, das wir haben. Also es gibt ja immer wieder, eigentlich vor jeder Abstimmung, wenn es um die AHV geht, ist so der klassische Satz, der kommt, hey, die AHV hat zu wenig Geld und sowieso, es gibt relativ wenig junge und immer mehr ältere Menschen und mit dem Umlageverfahren, das geht irgendwann nicht mehr auf. Lass uns doch hier noch einen Deep Dive drin machen. Also das, was man häufig hört, die AHV hat zu wenig Geld. Was ist an dem dran? Weil irgendwie sieht man ja, es geht ja dann gleich weiter. Irgendwie schafft man es immer wieder, dass die AHV Geld hat und dass die Rente ausgezahlt werden können. Warum ist das so?
Man schafft es immer wieder, weil man bisher immer wieder Massnahmen ergriffen hat, zum Gegensteuer zu geben. Also das Grundproblem besteht. Wir haben eine Bevölkerung, die immer älter wird. Und wir haben jetzt gerade geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt in die Rente gehen, wobei sie jetzt geschafft haben, Beiträge gezahlt haben und jetzt nach in die Rente gehen und dann also Rente beziehen, aber keine Beiträge mehr liefern. Es ist nicht so, dass wir gerade unmittelbar sofort kein Geld mehr haben, aber es ist schleichend. Also es ist in den 10er-Jahren ist das Umlageverfahren, das Umlageergebnis, also die Beiträge, die man im Jahr eingenommen hat und die Leistungen, die man im Jahr ausgezahlt hat, bereits defizitär gewesen. Es hat dann in den allermeisten Jahren können ausgeglichen werden durch die Vermögenserträge, die Compensbiss erwirtschaftet hat, indem sie eben die Fondsanlagen hat können tätigen. So, dass wir in der Regel gerade immer etwas ausgeglichen gewesen sind. Und dann haben wir vor ein paar Jahren eine Abstimmung gehabt, wo wir die Lohnbeiträge erhöht haben. Und seither ist das Umlageergebnis wieder positiv. Man sieht aber schon wieder, wenn man die Jahre vergleicht, dass es jetzt wieder jedes Jahr ein bisschen weniger positiv ist. Und wenn man einfach, die Leute sind ja alle schon geboren, die in den nächsten Jahren pensioniert werden. Wenn man das als Prognose aufnimmt, dann geht der Share dann irgendwann wieder auseinander und man zahlt wieder mehr aus, als man einnimmt. Darum braucht es die Diskussionen, wie man das auf eine gute Basis bringen will, dass es langfristig, nachhaltig finanziert ist. Man kann am Schluss an drei Stellhebel. Technisch ist es einfach.
Aha, das ist schon mal beruhigend. Oder?
Technisch ist es einfach. Es ist nachher ganz schwierig, politisch Mehrheiten zu finden für die Lösung, die man machen kann. Weil technisch geht entweder die Rente abnehmen, was ausgeschlossen ist. Also über Rentensenkungen, da wird sicher keine Diskussion stattfinden. Also kann man nur noch Beiträge erhöhen oder die Rente später beziehen, also länger Beiträge zahlen und später Rente beziehen. Das sind die drei Möglichkeiten, die es überhaupt gibt. Wenn man über Beiträge erhöhen redet, wir haben das Größte sind Lohnbeiträge. Und wenn ich von den Lohnbeiträgen rede, dann reden wir also auch von den Selbstständigerwerbenden und von den Nichterwerbstätigen, die persönliche Beiträge zahlen, weil sie ja keinen Lohn beziehen. Aber also alle Beitragspflichtigen, die können aber nicht das Ganze finanzieren. Es gibt heute noch 20,2% von den AHV-Ausgaben werden noch durch den Bund gezahlt. Mhm. Also der Steuerzahler zahlt dort, das sind über 10 Milliarden. Und Mehrwertsteuer und Spielbankenabgaben sind weitere Quellen, die die AHV beziehen. Und das ist alles in dem Umlageergebnis drin. Wenn wir schon bei den Technikern sind, von der Beitragspflichtigen redet, dann ist aus der AHV-Sicht, sind die Arbeitnehmer, müssen zwar Beiträge zahlen, aber gegenüber der Versicherung ist der Arbeitgeber beitragspflichtig. Also in unseren Statistiken haben wir die Arbeitgeber als Beitragspflichtige, die Selbstständigerwerbenden und die Nichterwerbstätigen. Und dann gibt es eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die zwar angestellt sind, der Arbeitgeber aber irgendwo in einem Nichtvertragsstaat im Ausland den Sitz hat und selber in der Schweiz nicht beitragspflichtig ist. Es sind aber nur etwa 8'000. Sonst reden wir von etwa 1,7 Millionen Beitragspflichtigen, die eben die Beiträge abliefern müssen. Und die ganze AHV ist darauf ausgerichtet, dass es möglichst einfach ist für die Beitragspflichtigen, also eben auch für die Arbeitgeber, möglichst alles aus einer Hand. Und darum haben wir eben so viele verschiedene Beitragsarten, die über die gleiche Meldung gehen. Da reden wir von AHV, IV, EO-Beiträgen, aber auch Arbeitslosenversicherung, in gewissen Teilen auch Unfallversicherung oder Unfalltaggelder, Krankentaggelder wird zum Teil darüber einkassiert. Wir haben Familienzulagen und eben insgesamt bei den 538 übertragenen Aufgaben ist ganz ein grosser Teil auch das Inkassen von irgendeinem Beitrag für irgendeine Versicherung.
Ganz konkret gefragt, eine Person, die heute 20 ist, eine 20-Jährige, kann die davon ausgehen, dass sie irgendwann noch AHV-Renten bekommt? Wie können möglichst viele von uns das Leben leben, das sie wirklich wollen? Und das geht in meiner neuen Comedy-Show «Gute Entscheidung». Ein Abend mit vielen Parodien und Stand-Ups und vielleicht ein paar Inputs, die dein Leben bereichern können. Ich toure durch die ganze Schweiz. Du kannst live mit dabei sein, zum Beispiel in Bern vom 4. bis zum 8. November, in der Stadt Zürich vom 26. November bis zum 5. Dezember oder in Luzern, zum Beispiel am 18. und 19. Dezember. Alle anderen Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Ganz konkret gefragt, eine Person, die heute 20 ist, eine 20-Jährige, kann die davon ausgehen, dass sie irgendwann noch AHV-Renten bekommt?
Wir machen alles dafür, dass das so wird sein. Wenn sie heute 20 ist, dann reden wir mit dem heutigen Referenzalter noch von 45 Jahren. Es ist natürlich dann auch die Aufgabe von nachfolgenden Generationen, dem Sorge zu heben und das weiter auszubauen, dass auch in 45 Jahren die AHV noch besteht und noch zahlungsfähig ist. Aber selbstverständlich, das ist das Ziel. Und im Moment machen wir alles, dass das auch auf jeden Fall sichergestellt ist.
Was wird jetzt in den nächsten paar Jahren passieren in Sachen eben Verhältnis junge und ältere Menschen? Gibt es ein Jahr, wo ihr sagt, wow, hey, das ist tricky, dort werden wir merken, haben wir es geschafft oder geht's hops?
Ich glaube, die Angst, dass jetzt gerade in den nächsten paar Jahren nicht mehr zahlungsfähig ist, die müssen wir im Moment noch nicht haben. Ich sage es im Moment, wenn wir für die 13. Rente keine Finanzierungslösung finden, dann ist natürlich irgendwann der Punkt da, wo man nicht mehr aus dem Fonds nehmen kann, weil dann der vielleicht einfach nicht mehr genug drin hat. Und man möglicherweise muss, wird dann die erste Phase sein, wo man zuerst rausstüdeln muss und sagen, ja, jetzt vielleicht gibt es dann die Renten erst nächste Woche oder übernächst. Wir brauchen zuerst wieder genug Liquidität. Aber das ist jetzt das Horrorszenario. Im Moment ist unsere Politik noch nicht bereit, sich zu committen, auf welche Lösung für die Finanzierung man jetzt geht. Aber ich bin ganz überzeugt, irgendwann wird man eine Lösung haben, dass man es finanzieren kann. Im Moment können wir es uns noch leisten, verschiedene Optionen gegeneinander auszuspielen. Aber es zeichnet die Schweiz aus, dass man dort, wenn es darauf ankommt, den richtigen Kompromiss findet und das auch wieder finanzieren kann.
Aber das heisst eigentlich, wenn man jedes Jahr, wo man noch keine Lösung hat, sind 4,3 Milliarden, die aus dem Fonds raus verschwinden.
Absolut. Und die tun uns natürlich schon auch weh. Also Compen Suisse muss dann Anlagen abbauen, die heute langfristig investiert sind und Erträge geben. Wir haben heute ein Zinsumfeld, wo man kurzfristig nichts mehr bekommt. Also das merken wir auch auf einem normalen Bankkonto, gibt es heute keinen Zins mehr. Es hat mal eine kurze Phase gegeben vorletztes Jahr, wo man nachher können wieder Festgeldanlagen machen für ein paar Monate, wo dann schon wieder einen Zins gegeben hat. Auch das ist einfach nicht das Zinsumfeld, um Liquidität können gut anzulegen. Und je mehr das sie auflösen von den langfristigen Anlagen, je weniger langfristige sie jetzt kann machen, weil sie ja muss bis im Dezember 4,3 Milliarden irgendwie parat haben, zusätzlich zu den 4,3 Milliarden, die jeden Monat rausgehen, wird das sicher dazu führen, dass die Kapitalerträge zurückgehen. Also der SEP-Beitragszahler, der wird sicher kleinere Brötchen backen. Und das werden wir dann zusätzlich müssen finanzieren.
Was haltet dich optimistisch, dass man den Rang gewinnt bei der AHV?
Es ist die wichtigste Versicherung für unser Land. Und es wollen ja am Schluss immer alle, dass es gleich funktioniert. Es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen, was jetzt gut ist und was jetzt nicht gut ist an Optionen. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass wir der Versicherung werden Sorge haben und dass wir eine Lösung werden finden. Das braucht jetzt vielleicht noch die ein oder andere Diskussion, aber niemand wird die mutwillig zerstören. Das wäre die Folgen davon können wir uns gar nicht ausmalen, wenn es einfach die AHV nicht mehr gäbe. Und darum bin ich überzeugt, dass wir eine Lösung finden. Es werden ja immer alle gute Entscheidungen treffen.
Sprichst du auf mein Programm? Sehr schön.
Genau. Oder das ist vielleicht wir in der Verwaltung würden uns eigentlich wünschen, dass man es so einfach wie möglich halten kann. Also, dass man zum Beispiel auch eine Leistungsberechnung, eine Rentenberechnung könnte mit wenigen Strichen auf einem Bierdeckel berechnen. Als Gesellschaft haben wir aber ganz eine andere Anforderung. Wir wollen alles immer noch präziser und noch individueller abgestimmt haben. Das ist dann so ein Widerspruch. Es geht dann immer, es wird dann immer komplizierter und mit jeder Reform, wo man eigentlich auch könnte hoffen, dass es ein bisschen einfacher wird, mit jedem Reformschritt wird es meistens in der Umsetzung noch mal komplizierter.
Also quasi das Ideal wäre, wenn man könnte sagen, schaut, wir geben allen etwa die gleiche Rente. Und dann wird es aber natürlich gewisse geben, die dann sagen, hey, nein, in meinem Fall ist es zu wenig und der andere hat mehr bekommen. Und dann fängt man an, eben so feinjustieren, austarieren, dass wir ein System haben wie jetzt, wo man eigentlich kann sagen, hey, die Person kommt wirklich das über, wo laut Gesetz und allen individuellen Parametern genau stimmig ist für die Person.
Genau, da hast du es sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist immer die Diskussion, was ist denn jetzt gerecht und was ist jetzt genau richtig, was ist angemessen für diese Situation. Wir haben jetzt schon rund 1500 Kombinationsmöglichkeiten bei den Rentenberechnungen, wo man programmiert hat im Rentenberechnungstool. Es ist also ganz eine komplexe Angelegenheit. Man hat auch dort das Gefühl, es ist alles so einfach. Aber es hat eben so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, dass es eben eine Herausforderung ist.
Also eigentlich gibt es für die Option, entweder kommen alle einfach so pauschalen Renten über und haben noch den Rand, nutzen es nicht, wenn es ein bisschen zu wenig oder irgendwo ein bisschen zu viel ist. Oder wir haben ein System, wo wir jetzt haben, wo es sehr individuell ist, aber halt ganz viel mehr Kosten in der Verwaltung anfallen, weil man das unglaublich genau muss berechnen und System bauen, dass das überhaupt möglich wird.
Genau, also wir haben schon in der Verfassung drin, schon von allem Anfang an, hat es schon ein paar Eckpunkte, die drin sind, nämlich, dass die tiefste Rente und die höchste Rente, oder die höchste Rente ist genau doppelt so hoch wie die tiefste Rente in einer vollen Skala. Und zwischen denen hat es 50 Stufen Abstufung. Das ist schon in der Verfassung drin schon so vorgegeben. Aber jetzt haben wir natürlich neben den versicherten Einkommen, die wir abgerechnet haben, haben wir noch Erziehungsgutschriften und wir haben eben dann die Plafonierung. Wir haben, weil in den klassischen Ehen früher häufig nur jemand geschafft hat und die andere Person, die heim geblieben ist, hat man das umgerechnet, dass wir während der Ehe die Einkommen teilen. Also jeder kommt die Hälfte von den abgerechneten Einkommen über, egal wer das sie erwirtschaftet hat. Und das macht es in der Berechnung dann viel gerechter, aber auch komplizierter. Man muss, weil die Zeit der klassischen Familienmodelle ist in der Realität vorbei. Wir sind ja in der AHV immer mitten aus dem Leben. Und das heisst, jede Patchwork-Situation muss man irgendwie können abbilden. Wir haben Erziehungsgutschriften, die wir aufteilen auf die erziehungsberechtigten Personen. Klassisch ist das Vater und Mutter gewesen. Aber unterzwischen gibt es auch noch Pflegeeltern und Stiefeltern. Und es kann also auch sein, dass man einen Viertelanspruch hat auf so eine Erziehungsgutschrift. Und die Schwierigkeit dort ist, dass das ja nie nicht irgendwo in einer Datenbank schon vorhanden ist. Das sind irgendwelche Vereinbarungen, manchmal auch Gerichtsurteile, die dann die Sorgerechtsregelung gemacht haben. Und die muss man dann zuerst einfordern und auswerten und das entsprechend berechnen. Das ist sicher ein gutes Abbild, dass man es so genau wie möglich berechnet, dass es auch etwa der Realität entspricht, was man zu gut hat. Es führt einfach dazu, dass man beim Personal immer wieder etwas aufbauen muss. Und ich hatte ein spannendes Erlebnis. Ich war am Weihnachtsmarkt und dann hat jemand Unterschriften gesammelt, damit man den Ausbau von der öffentlichen Verwaltungen kann stoppen kann.
Ja.
Und im Gleichen hat er gesagt, ja, du schaffst doch bei der AHV. Du, die 13. Rente, weißt, ich brauche die eigentlich gar nicht. Könntest du nicht schauen, kann man das nicht bei euch machen, dass ich dann kann sagen kann, dass man die gerade am Roten Kreuz spenden kann. Und dann musste ich sagen, ja, jetzt musst du noch mal überlegen, was willst du jetzt? Willst du jetzt Unterschriften haben, dass man die öffentliche Verwaltung, dass man den Ausbau stoppt? Oder willst du jetzt das auch noch transferieren? Weil es gibt ein einfaches Modell. Du lässt sie dir auszahlen und du spendest. Und dann kannst du das bei den Steuern selber in Abzug bringen. Wenn wir jetzt noch für 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner individuelle Anforderungen übernehmen, wer jetzt was wo ausgezahlt hat und gespendet hat und dann als Steuerausweis entsprechend ausstellen, dann brauchen wir einfach unglaublich viel Personal zusätzlich. Und das ist ja eine Aufgabe, die jeder wirklich selber machen kann. Das sind so die spannenden Beispiele, wo man manchmal eine Gesellschaft noch nicht selber noch nicht ganz weiss, was sie jetzt will. Will sie jetzt alles delegieren und alles sollte irgendjemand anderes für einen machen? Oder wenn man eigentlich die öffentliche Verwaltung nicht mehr wachsen lassen, das heisst aber auch, wir können nicht immer noch mehr individuelle Sachen fordern. Oder ich habe ein anderes Beispiel bei den Ergänzungsleistungen. Dort haben wir früher ist angerechnet worden für die Prämie von der Krankenkasse von dieser Region, wo man drin wohnt. Ist einfach der Durchschnitt aus dieser Region ist genommen worden. Das war einfach zum Handhaben. Ich habe nur den Wohnsitz gebraucht, dann habe ich gewusst, ist der Betrag. Aber es war natürlich nicht präzise gewesen, weil es hat nicht mit effektiven Policen übereingestimmt. Es hat dann solche gegeben, die mehr haben müssen zahlen als der Durchschnitt. Und es hat aber eben auch andere gegeben, die weniger gezahlt haben, als sie dann bekommen haben. Und das hat. Es gibt immer irgendwo einen Fall, der nachher in der Presse kommt oder irgendwo Aufschrei erzeugt. Das hat dann dazu geführt, dass man in der EL-Reform diesen Punkt angepasst hat. Und heute tut man also für jede ergänzungsleistungsbeziehende Person bei der Krankenkasse die effektive Prämie einholen. Oh, man hat für das elektronische Schnittstellen geschaffen. Und das wird jetzt alles ganz individuell abgerechnet. Aber das ist natürlich nicht etwas, wo man kann Personal sparen damit. Auch wenn vieles mit Schnittstellen geht. Es verzögert die Durchlaufzeiten, weil man muss das zuerst anfragen und verarbeiten. Und auch wenn es elektronisch hin und her geht, braucht es trotzdem Zeit. Vorher habe ich es schon gewusst. Jetzt muss ich es anfragen. Und es macht da nicht, wahnsinnig viel aus pro Person. Und das sind so die Sachen, wo wir immer wieder damit konfrontiert sind, dass wir nachher mit den Mitteln, die wir haben, plötzlich mehr müssen können abdecken. Und dann Unverständnis gibt, dass man jetzt plötzlich Durchlaufzeiten nicht mehr einhalten kann oder plötzlich muss Investitionen tätigen in grösseren Summen, in die technischen Einrichtungen, damit man das alles kann abwickeln kann. Das Ziel ist ja, dass man alles elektronisch kann abwickeln kann.
Ich finde es unglaublich spannend, dir zuzuhören, Olaf, scheuchen Eindruck zu bekommen, wie komplex das ist, dass die Rente ausgezahlt wird und was sonst noch alles dahinter steckt bei den Ausgleichskassen von der AHV. Wenn du dir etwas könntest wünschen von uns als Gesellschaft gegenüber der öffentlichen Verwaltung, hättest du einen Wunsch?
Persönlich würde ich mir wünschen, dass wir wieder zurück zu mehr einfacheren Lösungen gängen. Nicht nur eine Einheitsrente für alle, das wäre nicht so richtig. Aber dass man nicht wir sind eigentlich von der Volksversicherung schon fast in eine Individualversicherung über, wo wir so viele Informationen über jede einzelne Person erheben müssen, dass wir dann alles können richtig berücksichtigen, dass es einfach unglaublich aufwendig geworden ist. Und manchmal würde ich mir wünschen, wir würden wieder ein bisschen mehr den Kompromiss in der Mitte suchen.
Ich habe es super spannend gefunden, mit dir zu reden, Olaf. Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Danke ebenfalls und danke auch für den Kuchen. Für eine gute Entscheidung.
Das freut mich sehr. Ich habe es sehr spannend gefunden, mit dir zu reden über all das, was im Verborgenen in der Bundesverwaltung abläuft und wir eigentlich nur irgendetwas davon hören, wenn es irgendwo nicht ganz rund läuft. Danke vielmals für die grossartige Arbeit, die ihr in der Bundesverwaltung macht. Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elsener und Olaf Wolfensberger, dem Leiter der Aufsicht über die AHV. Danke fürs Zuhören und bis bald.